warum postet Trump dieses Bild? Warum legt er sich auch mit dem Papst an? Ne? Da kann man ja schon auch diese Geschichte draus konstruieren, dass Trump offensichtlich the chosen one ist, der quasi politisch und auch von der Kugel unantastbar ist. Ne? Insofern, wenn ich es glauben möchte, dann finde ich da durchaus auch meine Erzählung drin. Und ich glaube, hier muss sich J.D. Vance wirklich die Frage stellen, wer ist es? Ist es Donald Trump, dem er wirklich die absolute Loyalität zuschreibt, ne? der oberste Befehlshaber ist auch in seinem Leben? Oder ist es halt Jesus Christus, der katholische Glauben? Und ich glaube, das ist die Zwickmühle, in der er sich befindet.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Donald Trump provoziert mit einem KI-generierten Bild, das ihn als eine Art Jesusfigur zeigt. Legt sich mit dem Papst an und damit in gewisser Weise auch mit den bis zu 70 Millionen Katholiken in den USA. Eine mächtige Wählergruppe. Eine Schlacht, die er nur verlieren kann, sagen viele. Auch einige aus den eigenen Reihen, aus dem eigenen Umfeld. Treue Anhängerinnen und Anhänger. War das also ein Kampf zu viel, so kurz vor den Zwischenwahlen? Darüber möchte ich mit dem Mann sprechen, der Tag und Nacht in- und auswendig die neuesten Zahlen, Umfragen, Beliebtheitswerte kennt, diese analysiert und interpretiert. Willkommen zurück bei The Wild House, Julius van der Laden.
Es ist wunderbar, dich zu sehen. Und dieses Mal sehe ich dich nicht dort, wo wir uns letztes Mal gesehen haben, sondern du siehst aus, als ob du in einem Hotelzimmer in Berlin sitzt. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass du gestern noch mit dem Kanzler gesprochen hast, unter anderem auch über Amerika. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ich habe es noch nicht geschafft, wieder zurück nach München.
Wie war es mit dem Bundeskanzler? Was hat er erzählt und wie geht's ihm?
Spannend, es geht ihm gut. Ich habe ihn natürlich auch direkt irgendwie nach den Beziehungen zu Donald Trump gefragt. Immer natürlich mit der Betonung in diesen Tagen, wie wir uns das so vorstellen können. Da hat er dann gesagt, dass er sich als einen der wenigen europäischen Politiker sieht mit einem direkten Zugang zu US-Präsident Trump. Jedenfalls, und das fand ich ganz amüsant und haben dann viele gelacht, wenn die Türen geschlossen sind, also wenn die Medien draußen sind. Genau.
Sehr gut, sehr gut. Und du warst drin, trotz allem. Insofern, die Spannung zwischen Trump, die Beziehung scheint dort hinter verschlossenen Türen gut zu sein. Ich glaube, innenpolitisch muss man sagen, diese Beziehung will er sich wahrscheinlich auch noch zu Lars Klingbeil und Bärbel Bas aufbauen, auf dass die Reformen endlich losgehen. Aber du willst
auf
eigentlich über Amerika
Abend,
sprechen.
Genau,
du willst eigentlich über Amerika sprechen und nicht die Bundespolitik. Lass uns einsteigen.
Ja, absolut. Und zwar würde ich gerne mal von dir erklärt bekommen, damit wir diese ganze Dimension verstehen. Ja. Ne? Alles, was ich angesprochen habe. Also von diesem Jesus-ähnlichen Post bis hin zu dem Streit mit dem Papst. Wie wichtig ist denn Religion in Amerika und vor allem auch für die Republikaner?
Ich meine, als jemand, der Wahlkämpfe dort gemacht hat, Religion spielt eine zentrale Rolle. Ne? Du erinnerst dich so an die Wahlkämpfe in den 2000ern mit George W. Bush, wo natürlich die evangelikale Basis in Amerika eine zentrale Rolle gespielt hat. Auch für Barack Obama damals war Religion extrem wichtig. Wir haben viele Wahlkampf-Events in Kirchen gemacht, sind ganz kleine Kirchen gegangen, in diese Mega-Churches, wo teilweise 10.000 Leute kommen und haben natürlich ganz klar gesagt, dass Obama ein gläubiger Christ ist, was zentral war, was natürlich Donald Trump auch immer wieder gesagt hat, ne? Wo Trump auch angefangen hat, 2016 die Prayer Breakfast zu machen, also Gebetsfrühstücke mit Evangelikalen und sich natürlich eben auch als Christen auch inszeniert hat mit der eigenen Bibel. Du erinnerst dich an den 2024er Wahlkampf, die er verkauft hatte oder auch als er direkt vor dem Weißen Haus stand und eben auch die Bibel in der Hand hatte, um zu sagen, ich bin konservativ. Falsch rum, genau. Und da, glaube ich, ist auch die Krux für Trump, dass immer auch Leute gesagt haben, aber bist du wirklich religiös? Ist es wirklich deine Überzeugung und dein Glaube oder ist es eben eine gespielte Inszenierung, um genau diese wichtige Basis auch zu erreichen und sie zu mobilisieren?
Ja, er bezeichnet sich ja selbst als Christ. Du hast es schon angesprochen, aber es gibt erhebliche Zweifel daran. Wie gläubig schätzt du ihn denn ein?
Du erinnerst dich wahrscheinlich, 2016 im Wahlkampf gab es ein Interview, ne? Und da wurde er eben genau auch zu diesem Punkt befragt. was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsvers in der Bibel? Ne? Ja, erinnerst du dich, Mark Halpern hat es, glaube ich, gefragt.
Genau.
Und dann kommt dieser wunderbare Moment und Trump sagt, well, I like them all. Gibt es irgendeinen Vers? Ne? Und dann irgendwann schwächen sie dann die Frage ab und sagen, na, gefällt Ihnen eher das Alte oder das Neue Testament?
Das Neue Testament, genau.
Und dann legendäre Aussage von Trump. I kind of like them both. Ne? So, ich will mich nicht festlegen. So, insofern Altes und Neues Testament. Und er ist wahrscheinlich kein bibelfester Christ, der wirklich tief aus der Bibel zitieren kann. Lass uns hier ein paar Umfragen mit dazu nehmen. Ich habe geschaut bei dem Pew Research Center, Kursumfrageinstitut. Da wurden Amerikanerinnen und Amerikaner gefragt, ist Trump gläubig oder überhaupt nicht gläubig? Und 7 von 10 Amerikanerinnen und Amerikanern sagen, Trump is not religious at all. Also sie kaufen es ihm einfach nicht ab. Und vielleicht haben die aber auch gesagt, das muss er auch nicht sein. Ne? Der ist gut für die Wirtschaft. Wir glauben, dass er die Migration in den Griff bekommt. Und ich brauche auch keinen gläubigen Christen in der Spitze des Staates im Weißen Haus. Ich will einfach nur, dass er die Dinge regelt. Und ich glaube, das hat ihm wahrscheinlich noch im Wahlkampf gereicht.
Also es gibt quasi diese, ich nenne es jetzt mal 2 Parteien, einmal die Kritiker, die sagen oder seinen Glauben für eher oberflächlich und politisch halten und dann eben die anderen, die sagen, sein Glaube sei einfach nur privat und werde nicht öffentlich gezeigt. Auf dem Dollarschein steht ja schon in God we trust, also wir vertrauen auf Gott und die USA bezeichnen sich ja auch gerne als God's own country, also Land Gottes. Ich war beispielsweise in einer sehr christlichen Familie in Texas, wir sind 4-5 Mal in der Woche in den Gottesdienst gegangen, Bible Study, Worship Unterricht, also und das war nichts Außergewöhnliches, ne? Vor allem ja auch im Süden der USA spielt der Glaube eine unheimlich große Rolle und da sitzen ja auch viele Unterstützerinnen und Unterstützer von Trump.
Total, ne? Texas bei mir ganz genauso. Wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen, haben vor jedem Essen gebetet und ich habe später studiert in Amerika. Ich war 4 Jahre an der Furman University in Greenville, South Carolina. Greenville, ne, Südstaaten, einer der konservativsten Orte schlechthin. Und da war es wirklich so, dass wenn du mittags in die Mensa gegangen bist, ne, und hast dir dein Tablett mitgenommen, dein Burger geholt oder was auch immer du gegessen hast, da saßen dann andere Studierende neben dir am Tisch und haben erstmal gebetet, bevor sie in der Mittagspause in der Mensa gegessen haben. Ich meine, das musst du sich auf einem deutschen Unicampus vorstellen, dass dort ein ganzer Tisch sitzt und betet. Ne? Aber Religion spielt dort eine Rolle. Wir haben immer, ich habe Basketball, College Basketball in Amerika gespielt, direkt vorm Spiel, wenn alle nochmal in die Kabine gegangen sind, ne, und der Coach nochmal alle eingeschworen hat, dann kam unser Pfarrer rein und hat mit allen gebetet, ne, dass wir ein gutes Spiel haben, dass Gott uns Kraft gibt. Und das war ganz normal und ganz zentral. Ne? Religion spielt eine große Rolle in Amerika nach wie vor.
Und besonders diese evangelikalen Christen zählen ja zu den treuesten Wählergruppen von Donald Trump. Und auch in seiner Regierung sind ja viele strenggläubige Republikaner. Ich glaube, es gab vor allem einen Moment, der sehr entscheidend war für viele Gläubige in den USA. Das war das Attentat auf Trump 2024 während des Wahlkampfs. Da haben viele an eine göttliche Fügung geglaubt, die ihn habe überleben lassen. Und dann hat er versprochen, auch während des Wahlkampfs, er würde Abtreibung wieder kriminalisieren. Das ist ja auch ein großes, ein sehr religiös aufgeladenes Thema.
Absolut. Ne? Und ich meine, die Symbolik, dass die Kugel ihn streift und dann natürlich die Erzählung kommt, Gott habe seine Hand schützend über Donald Trump gehalten, da ist ja auch irgendwo dieses Divine Intervention drin, dass wenn du diese Erzählung wahrhaben möchtest und Gott als, oder Gott sage ich schon, Trump als messianisch sehen möchtest, dass du da durchaus deine Begründung eben auch finden kannst. Man muss ja schon auch sagen, ich meine, Trumps Weg ist ja auch nicht der normale. Wenn jemand 2 Impeachment-Verfahren überlebt, den Sturm aufs Kapitol politisch überlebt, danach nochmal gewählt wird, ein Attentat, ne? Die Kugel, die ihn streift, überlebt. Da kann man ja schon auch diese Geschichte draus konstruieren, dass Trump offensichtlich the chosen one ist, der quasi politisch und auch von der Kugel unantastbar ist. Ne? Insofern, wenn ich es glauben möchte, dann finde ich da durchaus auch meine Erzählung drin.
Absolut. Und wahrscheinlich auch deswegen hat er, du hattest es angesprochen, so eine spezielle Bibelexemplare geworben für eine Trump-Bibel. Das war kurz vor Ostern nach dem Motto Make America Pray Again. Auf der Homepage stand ja damals, das sei die einzige Bibel, die von Donald Trump gefördert wird.
Ja, die einzige. Und deshalb sollst du natürlich auch genau diese Bibel kaufen.
Für $60.
Genau, das wollte ich sagen. Ne? Ich glaube, sie waren ledergebunden, $60. Und es ging sogar so weit. Ne? Und da müssen wir auch einmal kritisch drüber sprechen, über das Level an Korruption. Wer hat, ich glaube, für $3 Millionen Bibeln bestellt. Es war ein Gouverneur in den Südstaaten, der dann gesagt hat, naja, alle Schulen bei uns im Bundesstaat sollen genau aus diesen Bibeln lesen und hat dann eben diese Massenbestellungen an Bibeln bei Trump aufgegeben. Ne? Insofern, da sind schon auch wirklich ein paar Aspekte mit drin, wo sich einfach Business, Glaube, Branding miteinander verquicken. $60 für eine Bibel und das in den Staatshaushalt, das ist einfach schwierig.
Dann lass uns nochmal schauen, was gerade ganz aktuell passiert. Also er hat erst ein KI-Bild gepostet, ja. Da ist er zu sehen als Jesus-ähnliche Figur, die einen Kranken heilt, löscht es dann aber, ja, sehr ungewöhnlich für Donald Trump.
Sehr ungewöhnlich, ja.
Genau, er sagt daraufhin dann, er wollte sich nur als heilender Arzt darstellen. Er teilt außerdem aus gegen den Papst. Dann gibt es auch ein Meme, da wird er an der Seite von Jesus Christus gezeigt, wie die beiden sich umarmen. Was passiert da gerade?
Erstmal, das Internet hat gigantischen Spaß gehabt mit all diesen Bildern. Ne? Und vielleicht nehmen wir erst den Spaß beiseite, bevor wir dann in die ernste Analyse gehen. Aber es gibt da noch so ein Bild, das ist auch viral gegangen. OP-Saal, lauter Ärzte in Kitteln, Masken auf und so weiter, sind mitten in der OP und dann kommt Trump rein in diesem papstähnlichen Gewand, ne? Rote Robe. Ärzte drehen sich um, schauen ihn an, wie er so zur Tür reinkommt und sagen, Sir, can we help you? Und er sagt nur, no, I work here, im OP-Saal eben, genau mit diesem Outfit, was natürlich schon einen gewissen Humor mit drin hat. Jetzt, wenn wir reingucken und sagen, was ist hier passiert? Ne? Warum postet Trump dieses Bild? Warum legt er sich auch mit dem Papst an, ne, und sagt, der Papst ist soft on crime? Das würde ich sagen, das ist nicht die Aufgabe vom Papst, sich um Crime in Amerika zu kümmern oder auch über Nuklearwaffen im Iran zu spekulieren. Aber die Frage ist, glaube ich, schon berechtigt, warum macht er das? Eigentlich ist es doch politischer Selbstmord, wenn du sagst, es gibt circa 70 Millionen Katholikinnen und Katholiken in den USA. 22% der wahlberechtigten Wählerinnen und Wähler sind Katholiken. Und du sagst, der katholische Papst, na, der hat einfach Unrecht. Das ist eigentlich politischer Selbstmord. Vor allem, wenn du bedenkst, dass der Papst 82% Zustimmung hat innerhalb der USA. Also ist extrem beliebt. Ganz anders als Donald Trump, wo die Umfragewerte immer weiter nach unten gehen. Und ich glaube, dann kann man sagen, die einfache Erklärung, es ist schiere Ablenkung. Der Iran-Krieg entwickelt sich nicht so, wie Trump das vorhergesehen hat. Es ist deutlich länger, alles deutlich komplizierter. Das andere sind natürlich die höheren Spritpreise, natürlich die Inflation, die Wirtschaft, die nicht läuft. Und Trump könnte jetzt einfach nur sagen, oder so könnte man es analysieren, Trump lenkt ab, genau mit diesem Bild. Wir sprechen drüber, alle anderen sprechen drüber und niemand spricht mehr über die höheren Benzinpreise. Aber ich glaube, die Erklärung, die wäre zu einfach und es greift auch zu kurz. Ich glaube, der eigentliche Grund ist, dass der Papst gefährlich ist für Trump. Warum? Weil er die moralische Autorität hat. Na, er kann sagen, das, was Trump dort macht, ist nicht okay. Und er hat 82% Zuspruch und dementsprechend glauben eben auch Leute dem Papst, wenn es eben genau um solche moralischen Fragen geht. Und ich glaube, hier hat Trump eben gesehen, ich muss ihn frontal angreifen. In der politischen Kommunikationsstrategie nennt man das Mudding the Waters. Also im Endeffekt den Brunnen zu trüben, das Wasser so weit zu trüben, bis du gar nicht mehr weißt, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Das heißt, er versucht den Papst mit runterzuziehen und somit natürlich auch die moralische Integrität oder auch die Autorität zu schmälern, um ihm quasi die Macht zu entnehmen. Ich glaube, das ist die Strategie, die dahinter steckt.
Die Frage ist, ob er sich dabei verschätzt hat. Es gibt nämlich Kritik, viel Kritik daran, auch aus der eigenen Partei und sogar von Trump-Loyalisten wie die konservative christliche Autorin Megan Basham. Sie wisse nicht, ob der Präsident witzig sein wollte oder unter dem Einfluss irgendwelcher Substanzen stehe, aber er müsse diesen Beitrag sofort löschen, was er ja dann auch getan hat, und das amerikanische Volk und Gott um Vergebung bitten. Es handele sich um unverschämte Gotteslästerung. Moderator und Podcaster Tucker Carlson mit einer unheimlichen Reichweite spricht davon, dass Trumps Krieg im Iran ein Krieg gegen das Christentum sei. Der stramm rechte Pastor und Podcast-Moderator Webben fragte, ob Trump von Dämonen besessen sei. Der rechte Hardliner und Influencer Clint Russell teilte seinen Followern mit, er glaube, dass Trump der Antichrist sei. Und auch die ehemalige Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene, die von einer Trump-Unterstützerin ja zu einer Gegnerin geworden ist, meinte, aus Trumps Handlungen den Geist des Antichristen erkennen zu können. Also ich könnte das jetzt noch ewig weiterführen. Die Frage ist, verschiebt sich hier gerade etwas? Was sagen denn da die Umfragen?
Die Umfragen sehen ganz klar, dass die Leute es Trump nicht abkaufen. Ne? 7 von 10 Amerikanerinnen und Amerikanern sagen schlussendlich, Trump ist nicht so religiös. Ich will nur einen anderen nennen, ne? Dass durchaus schon auch Kapazität für Trump dort ist, zumindest die eigene Basis, zumindest in Stücken noch zu aktivieren. Du kennst Sean Hannity gut, ne? Moderatorenlegende bei Fox News, auch extrem konservativ. Hat ein ganzes Segment drüber gemacht, hat gesagt, ich bin in der katholischen Schule groß geworden, ne? Ich bete jeden Tag, ich bin gläubiger Katholik. Und er sagt aber hier auch ganz klar, Trump is right, the Pope is wrong. Und verlässt die katholische Kirche mitten in der Sendung und sagt, ich bin raus hier. Ne? Ich will mit den Katholiken eigentlich so nichts mehr zu tun haben. Also da merkst du schon, Trump hat nicht seine komplette Macht verloren, aber du hast recht, es spaltet. Und wie gesagt, der Grund warum, glaube ich, ist der, dass Trump einfach gelesen hat, der Papst kann mir extrem gefährlich werden. Und er sagt, lieber dividiere ich, als dass ich komplett angegriffen werde. Und das ist, glaube ich, die strategische Erklärung dahinter.
Ja, weil trotzdem stehen eben nach wie vor 40% der Amerikanerinnen und Amerikaner hinter ihm. Die Frage ist, warum sind die Trump-Supporter so unfassbar loyal? Ich meine, er nennt sich selbst Friedensstifter. Und dann schreckt er doch nicht davor zurück, Kriege zu beginnen. Er verspricht, die Energiepreise zu halbieren und die Lebenshaltungskosten zu senken und hat bisher das Gegenteil getan. Also wie genau erklärst du dir das?
Wahrscheinlich ist es in großen Teilen kognitive Dissonanzreduktion. Ne? Also du sagst natürlich ganz klar, komm, ich habe für ihn 2016 gewählt, ich habe für ihn 2020 gewählt, ich habe für ihn 2024 gewählt. Es ging auch lange Zeit echt gut. Mein Aktienportfolio ist durch die Decke gegangen. Ne? Und dann sagst du, ich will eigentlich diesen Krieg nicht haben. Eigentlich habe ich für einen No More Forever Wars Präsidenten gewählt. Ne? Der Trump, der gesagt hat, mit Kamala Harris und Joe Biden wird es den dritten Weltkrieg geben. Ich werde unsere ganzen Söhne und Töchter nach Hause bringen. Ich werde keine neuen Kriege anzetteln. Und jetzt überall, links und rechts, egal ob es Venezuela, Iran ist oder wo auch immerhin du schaust, sehen wir Intervention. Ne? Und dann gleichzeitig aber schaust du auf die Märkte am Freitag. Du siehst die Aktienkurse, die nach oben gehen. Und egal, ob du den Dow Jones anschaust, den Nasdaq anschaust, dort sind überall Rekordwerte mit drin. Klar, die Spritpreise sind hoch, aber ich glaube, wenn du ein harter Trump-Unterstützer bist und immer Trump gewählt hast, dir selber einzugestehen, dass du so falsch lagst, ist extrem schwer. Dementsprechend alle diejenigen, die jetzt den Impuls und den Reflex haben, auf Social Media zu gehen und zu sagen, oh, I told you so, ne, ich habe es immer schon gesagt, das ist ein falscher 50er, ihr könnt ihm nichts glauben, die Wirtschaft geht nicht auf und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass das die falsche Strategie ist. Wenn du jetzt Demokrat bist, dann darfst du auf keinen Fall diese I told you so Message machen, sondern du musst sehr, sehr langsam, kontinuierlich daran arbeiten, zu sagen, konnte jedem mal passieren. Ne? Da gab es vielleicht auch ein paar Argumente, die valide waren. Ich sehe auch, warum du das damals so gemacht hast. Aber ich glaube, jetzt müssen wir schon auch klar machen, es funktioniert nicht. Hier sind die Argumente. Und vielleicht den Leuten eine Brücke bauen, sich dort eben auch wieder zu lösen. Das ist, glaube ich, die effektivere Strategie, wenn du 2-3 Prozentpunkte von Trump noch wegnehmen möchtest. Aber ich glaube, schlussendlich gibt es einen harten Magerkern, der bleibt. Komme, was wolle. Die Trump im Endeffekt glauben, die sagen, er ist der einzig Richtige und die quasi Trump eben auch genauso sehen, wie wir es am Anfang besprochen haben, als messianische Figur, die vielleicht das Heil bringen kann, das sie sich wünschen.
Ja, und dann bei dieser ganzen Thematik, nennen wir es, gibt es ja noch eine dritte Person, also neben dem Papst, neben Trump, und zwar J.D. Vance, der ist ja selbst Katholik, ja, und steht aber, zumindest bei diesem Thema, hinter Donald Trump.
Ja, die vielleicht tragischste aller Figuren, muss man an dieser Stelle sagen, ne? J.D. Vance. Ne? Er steht hinter Donald Trump. Er ist bekennender Katholik und auch nicht seit Ewigkeiten, sondern er hat zum Katholizismus gefunden. Jetzt diese Tage kommt ein neues Buch von J.D. Vance raus, wo er genau über diesen Glaubenswandel auch spricht und sagt, warum ihm der Katholizismus so wichtig ist. Und ich glaube, das kommt natürlich jetzt zum katastrophalen Moment für J.D. Vance. Eigentlich wollte er sagen, katholische Kirche, der Papst, ne, ist mir absolut wichtig. Die tragische Figur insofern auch, als dass genau vor einem Jahr Ostersonntag J.D. Vance nach Rom geflogen ist und sich damals mit dem Papst Franziskus getroffen hat, mit Papst Franziskus. Was passiert? 24 Stunden später ist der Papst tot, wo man natürlich auch sagen kann, tragischer Zufall natürlich, aber das war quasi das letzte Treffen, das der Papst hatte mit J.D. Vance und danach stirbt er. Jetzt natürlich mit Papst Leo. Eigentlich will er wahrscheinlich sagen, ich bin Katholik, ich stehe hinter dem Papst. politisch gesehen natürlich, J.D. Vance will 2028 Präsident werden, auch wenn er es so noch nicht gesagt hat. Und sagt sich natürlich auch, 70 Millionen gläubige Katholiken in den Vereinigten Staaten, 22% der Wählerschaft, mit denen darf ich es mir auf keinen Fall irgendwie verbauen. Und jetzt muss er aber rausgehen und Trump verteidigen, ne? Weil Trump sein Boss ist. Und Trump schickt ihn zu Turning Point Action. Das ist die Organisation von Charlie Kirk. Und du kennst das Video, ne?
Absolut,
Er wird dort gefragt und wird ausgebuht, ausgepfifft, ne? Und muss sich dann eben auch zu Trump bekennen und gegen den Papst. Und man merkt es einfach so, es ist alles so unangenehm. Dementsprechend, glaube ich, ist es halt auch diese tragische Figur. Ne? Was sagt das erste Gebot? Das sagt, thou shall not have any gods beside me. I am the Lord your God. Ne? Ich bin der Gott, dein Herr. So. Und ich glaube, hier muss sich J.D. Vance wirklich die Frage stellen, wer ist es? Ist es Donald Trump, dem er wirklich die absolute Loyalität zuschreibt, ne? der oberste Befehlshaber ist auch in seinem Leben, oder ist es halt Jesus Christus, der katholische Glauben? Und ich glaube, das ist die Zwickmühle, in der er sich befindet.
Ja, ich glaube, er hat jetzt für sich eine, in Anführungszeichen, Lösung gefunden. Er hat ja dann nach ein paar Tagen dem Papst gedankt, dass er im Fernduell mit Präsident Trump persönliche Worte gefunden habe. Und Schuld an all dem sei klar die Medienberichterstattung.
Ja, ja, it's your fault. Ne? Du und deine Zunft, die Medien, the media. Ne? Ich meine, ich glaube, jeder kann da zwischen den Zeilen lesen. Das ist der Versuch, dort wieder Dinge zu kitten. Das ist der Versuch, dass J.D. Vance natürlich in den Iran fliegen muss, beziehungsweise nach Pakistan, nach Islamabad, und dort eben auch diesen Friedensdeal verhandeln muss. J.D. Vance hat eine extrem undankbare Rolle, und ich glaube, das ist normal für den amerikanischen Vizepräsidenten. Es ist der undankbarste Job. Er muss eben zwischen all den Interessen, seinen eigenen politischen Ambitionen und natürlich auch zwischen seinem Machthaber, nämlich in dem Fall Donald Trump, verhandeln und triangulieren, was extrem schwierig ist. Und man merkt, und das fand ich auch ein brillantes Zitat von Donald Trump, der gefragt hat, sag mal, wie läuft's eigentlich mit J.D. und den Verhandlungen? Und dann sagte jemand, läuft ganz gut, und dann sagte er, naja, wenn's schief geht, dann gebe ich J.D. Vance die Schuld. Wenn es gut läuft, dann nehme ich all the credit, ne? Dann nehme ich den kompletten Erfolg als meinen eigenen. Und ich glaube, genauso wird J.D. Vance dort eben auch behandelt. Und das ist eine extrem heikle Situation für ihn, so eben auch in eine mögliche Präsidentschaftswahl 2028 zu starten.
Heikel auch, mit Blick schon auf die Midterms im November. Glaubst du bis dahin, sagen wir mal, bei den Christen und bei den Gläubigen, die jetzt verärgert sind, sauer sind, ist das schon wieder alles vergessen?
Ich meine, du kennst den amerikanischen News Cycle. Der churnt, der dreht sich so unfassbar schnell. Ne? Wer kann sich noch an all das erinnern, was dieses Jahr passiert ist? Wer kann allein nur schon zurückdenken an ICE und alles, was wir in Minnesota, Minneapolis gesehen haben?
Venezuela im Januar, das war vor 3-4 Monaten.
Ja. Das war die Geschwindigkeit ist so immens. Aber ich glaube, es gibt ein Gefühl, das sich breit macht. Und das unterlegen sämtliche Umfragen und auch Studien. Die Wirtschaft ist im Eimer. Zumindest die gefühlte Wirtschaft, die Kaufkraft. Ne? Soran Mamdani hat in New York gewonnen. Ich will nicht sagen, dass Soran Mamdani irgendwie ausschlaggebend ist für ganz Amerika, aber Affordability ist das Thema. Und am Ende des Tages ist Trump angetreten, hat gesagt, ich mache das Leben bezahlbarer. Price of Eggs, Bacon, Chicken und so weiter, cost at the pump, also wie die Benzinpreise sich entwickeln. Und jetzt sagt Trump letzte Woche, naja, es kann schon durchaus sein, dass die Spritpreise vielleicht sogar noch nach oben gehen. Und wenn Labor Day kommt, September, wir sind anderthalb Monate vor den Midterm Elections, ne, sind noch 190 Tage, und du gehst, um einmal dein Auto vollzutanken, und dort steht immer noch $5-6 an der Zapfsäule, da stellst du dir natürlich schon noch die Frage, geht's mir wirklich besser als vorher? Dementsprechend ist ein Referendum. Du kannst Trump nicht abwählen, weil es die Midterm Elections sind und der Kongress neu gewählt wird, aber irgendjemand muss die Quittung bekommen. Und ich vermute, dass dann eben auch die Republikaner sind, die die Quittung bekommen. Wenn du dir die Statistik anschaust, ne, zurückgehst, die letzten 70 Jahre seit 1948 Midterm Elections, wenn die wirtschaftliche Lage schlecht ist und der Präsident unter 50% Zuspruch ist, dann ist die durchschnittliche Anzahl der Abgeordneten aus dessen Partei, die abgewählt werden, mehr als 30 Sitze. Aktuell ist die Mehrheit 3 Sitze Vorsprung für die Republikaner im Repräsentantenhaus. Das heißt, das Repräsentantenhaus ist, würde ich sagen, nach einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit verloren. Die Frage ist, ob die Republikaner den Senat eben auch halten können, um nicht beide Häuser zu verlieren. Aber Trump wird wahrscheinlich, würde ich mich im Moment, Stand heute, 21. April festlegen, wird wahrscheinlich nicht mehr das Trifecta haben. Das heißt, Repräsentantenhaus, Senat und Weißes Haus.
sagt Julius van der Laar. Besten Dank auch für dieses Gespräch.
Ich danke dir.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.